Die Schriftlesung von heute Abend von Rainer Wörz steht in Matthäus 24, die Verse 1 bis 14. Matthäus 24, 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie zu euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von vielen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wir wollen beten. Herr Jesus, und wir haben auch die Frage an dich: Wann wird das alles geschehen? Wie geht's weiter? Wofür das hin? Und wann ist dein Kommen? Wann ist das Ende dieser Welt angebrochen? Danke, Herr, dass dein Wort es uns aufschließt, uns zeigt und Richtschnur gibt und eindeutig ist, und dass du, Herr Jesus, in alle Wahrheit hineinführst. Danke für dein wunderbares, kostbares Wort. Ich danke dir jetzt für den Abend, dass du da bist, dass du uns segnest, dass du deine Hände über uns hältst, dass du unser Herz öffnest für dein Reden und dass wir hören können und umsetzen können, was du zu uns sagst. Danke, dass du mit Rainer Wörz bist, segne ihn auch besonders und schließe ihm dein Wort auf, dass es uns mitteilen kann und Wegweisung gibt durch deine Gnade und deine Vollmacht. Wir ehren deinen ewigen Namen, dass du bleibst in alle Ewigkeit. Und dass alle Herren und alle Könige, alle Menschheit ihre Knie beugen wird zur Ehre Gottes, unseres Vaters, zu deiner Anbetung. Darüber ehren wir dich und lobe deinen Namen und preisen dich jetzt über diese Stunde, über die Bibelstunde, dass wir zusammen sein können unter deinem Wort. Ehre sei dir dafür. Amen.
Es gibt ja viele Zeichen, Verkehrszeichen zum Beispiel, Verbotszeichen, Hinweiszeichen, Warnzeichen. Und es gibt auch Zeichen im Glauben. Und wohl dem, der Augen im Kopf hat, um diese Zeichen zu erkennen. Und unser Herr gibt uns ja in dieser großen Endzeitrede, die er für seine Jünger auf ihre Frage gehalten hat, am Ölberg gegenüber vom prachtvollen herodianischen Tempel, eine ganze Reihe von Endzeitzeichen. Eigentlich, wenn Sie es genau lesen, haben die Jünger nach einem Zeichen gefragt. Und der Herr gibt viele Zeichen. Und heute Abend stehen diese Zeichen in der Mitte. Wir sind ja schon im vierten Teil unserer Endzeitrede. Und es ist für mich immer ein bisschen ein Spagat. Wie viel muss ich nochmal wiederholen, um zum einen die mitzunehmen, die vielleicht die ersten drei Vorträge gehört haben, aber manchmal eben auch Probleme haben, wie ich es auch kenne. Wie war denn das nochmal? Also, dass wir nochmal in die Spur kommen. Und zum anderen natürlich Konferenzgäste, die vielleicht keinen der drei Teile gehört haben. Also, ich sage mal so, im ersten Teil haben wir uns ausführlich mit dem Kontext dieser Stelle beschäftigt. Und wir haben gesehen, wie Matthäus, aber auch Markus, fokussiert auf das Ende des Lebens Jesu, und dass es einen heißgeschichtlichen Grund hat, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, weil ja seine Sendung mit dem Ziel Kreuz und Auferstehung geschehen ist. Deswegen steht das Ende im Fokus. Und die letzte Woche in Sonderheit, muss ich mal vorstellen, wir haben ja bewegte Tage für den Euro hinter uns. Man sprach von Schicksalstagen und jetzt, weil die Deutschen so hart geblieben sind, der Schäublino, also unser Finanzminister Schäuble und so, hat man gesagt, wir haben ein neues Europa, die Deutschen wollen das dominieren. Aber diese Woche, das war wirklich eine Schicksalwoche, das war wirklich eine Wende für die ganze Welt zum Guten. Zum Guten, obwohl sie so schrecklich war, denn wir werden einmal sehen und wir wissen es im Glauben jetzt schon, in dieser letzten irdischen Lebenswoche Jesu ist die Welt erlöst worden und ist die Grundlage für die Rettung der Welt gelegt worden. Und wenn wir uns diese letzte Woche anschauen, dann brauche ich das ja für die einen nur in Erinnerung rufen und die anderen hören das jetzt vielleicht zum ersten Mal. Dann ist ja Jesus am Sonntag in Jerusalem eingezogen, Sie wissen, mit Hosianna-Rufen begleitet. Und wie er dann den Tempel am Dienstag verlassen hat, zum letzten Mal, die Weheworte. Und dann hält er am Dienstagabend diese große Rede, diese große Ölbergrede, wahrscheinlich auf dem Weg nach Bethanien, wo im Haus seiner Freunde die Nacht verbracht hat, oder in einem der Gärten am Ölberg, zum Beispiel in Gethsemane. Am Donnerstag haben wir dann das Abendmahl, also schon zwei Tage später. Am Freitag ist natürlich dann der Prozess, am Donnerstag spätabends noch die Verhaftung. Am Freitag dann der Prozess und die Kreuzigung und am Sonntag die Auferstehung. Sozusagen die alte Welt ins Grab, die neue Welt auferstanden. Das war wirklich eine bewegte Woche. Und jetzt blenden wir eben auf diesen Dienstagabend, vielmehr die drei Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes berichtet uns ja nicht von dieser Endzeitrede, weil er einen ganz eigenen Fokus hat, noch einmal zurück. Und die Jünger haben da eine Doppelfrage gestellt. Die müssen wir noch einmal genau ins Visier nehmen, um zu verstehen, wie die Antwort ist. Jesus hat ja manchmal Antworten gegeben, da hast gedacht, das wurde gar nicht gefragt. Aber in dem Fall ist schon wichtig, dass die Frage richtig verstanden wird. Wann, so die Doppelfrage der Jünger, wann wird der Tempel zerstört und welche Zeichen zeigen uns das an? Der Tempel stand ja noch. Zweite Frage, wann ist das Ende und jetzt der Welt? Aber das haben wir schon gesagt, das steht da nicht. Es geht nicht um das Ende der Welt, sondern es geht um das Ende der gegenwärtigen Zeit, die Zeit mit ihrem Gepräge des gegenwärtigen Äons, des gegenwärtigen Zeitalters, des Weltlaufes. Und Margaret Thatcher, die hat ja gesagt, die war ja, das ist ja die Dame mit der Handtasche, die die Männer da bei schwierigen Verhandlungen spät nachts über den Tisch gezogen hat und die Handtasche auf den Tisch, auf den Tresen geknallt hat, die ehemalige britische Premierministerin, die war also ziemlich tough. Und die hat gesagt, also es war auf ihre politische Erfahrung bezogen, Endings are always new beginnings. Also alle Enden sind ein Neuanfang. Und das stimmt hier aber auch, denn es ist nicht das Ende der Welt, sondern das Ende der gegenwärtigen Zeit. Und mit der Wiederkunft Jesu Christi beginnt eine neue Zeit, die Zeit des Reiches Gottes. Nicht das Ende der Welt, das Ende einer mit einem bestimmten Gepräge versehenen Zeit und der Beginn einer neuen Zeit. Also die zweite Frage jetzt im Zusammenhang und als Ganzes, wann ist das Ende dieser Weltzeit? Und deine Herrlichkeitswiederkunft, Parousia, dein Kommen in Macht und Herrlichkeit, und welche Zeichen zeigen uns das an? Und wir haben dann schon gesagt, es sind jetzt also zwei verschiedene Zeiträume, die hier im Frageinhalt stecken. Es ist die Zeit der Zerstörung des Tempels, das Ende des Tempels, erstes Jahrhundert. Und es ist die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Also diese beiden Zeiten, und die werden auch beide aufgegriffen bei der Antwort und manchmal so verschachtelt, dass wir sagen, ja, bezieht sich jetzt auf diese Zeit oder auf diese Zeit, und manchmal muss man auch sagen, auf beide, ja, weil viele Zeichen sich wiederholen und vielleicht nur in der Intensität zunehmen. Wir haben auch gesagt, dass deswegen natürlich das erste Jahrhundert und das 21. Jahrhundert viele Parallelen hat. Also können wir sagen, zum einen ist die Antwort Jesu bezogen auf die Zeit zwischen Jesu öffentlichem Auftreten und den beiden jüdisch-römischen Kriegen, 66 bis 70, 132 bis 135, Bar Kochba-Aufstand, wohl fast noch blutiger niedergeschlagen, und zum anderen auf die Endzeit im engeren Sinn, und das habe ich lang und breit dann im zweiten Teil begründet, die nach meinem Verständnis, und da habe ich ein bisschen umgedacht, früher habe ich die angesetzt, Endzeit im engeren Sinn von 1948, in der Nacht vom 14. auf 15. Mai, Staatsgründung Israels, und heute habe ich mich eines Besseren belehrt, nicht heute, sondern seit einiger Zeit, und sage, seit der ersten Aliyah, seit 1882 haben wir Endzeit im engeren Sinn. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, wir haben die Aliyot, die Einwanderungswellen dann betrachtet. Ja, dann haben wir im zweiten Teil eben gesagt, welche Zeichen in der Herr für die Zerstörung des Tempels. Das war, sie werden euch an Synagogen überliefern, für Könige, Statthalter führen, Jerusalem umzingen. Wir haben gesehen und haben es nachgewiesen, wie das sich alles erfüllt hat. Genau buchstäblich. Zuletzt dann eben Titus Jerusalem umzingelt hat und wie es nochmal kurz aufging, die Belagerung, weil es das Vierkaiserjahr war und wie die christliche, judenchristliche Gemeinde herausfliehen konnte, bevor der Ring sich erneut schloss und Jerusalem erobert und der Tempel und auch die Stadt zerstört wurden. Und im letzten Teil haben wir uns sehr mit der Warnung vor Verführung beschäftigt. Wir haben auch gesagt, Verführung war immer ein Problem, aber Endzeit ist auch Verführungszeit. Und da muss man hell wach sein. Und jetzt geht es also um die Endzeit-Kennzeichen. Erinnere ich Sie noch einmal, Endzeit im engeren Sinn, so sind wir ja auch auf 1882 gekommen, nach Hesekiel 38,8 ist die Zeit, wo der Herr anfängt, sein Volk zu sammeln. Und das ist 1882 die erste Aliyot, die erste Aliyah, so ist die Einzahl, die erste Einwanderungswelle. Das am Anfang, wo der Herr die Beiseitesetzung Israels vollzogen hat durch die Ablehnung des Messias, da wurden sie zerstreut unter alle Völker. Und das Ende beginnt, wenn der Herr anfängt, sie wieder zu sammeln. Also schon von daher können wir sagen, wir leben in der letzten Zeit. Das sehen wir an der Weltenuhr Gottes, am Zeiger der Weltenuhr Gottes, das ist Israel. Aber jetzt die einzelnen Endzeit-Kennzeichen. Da haben wir den Anfang der Wehen, Auftakt sozusagen, Kriege und so weiter. Dann haben wir Verfolgung und wieder Verführung. Dann haben wir drittens parallel dazu Gesetzlosigkeit, Erkalten der Liebe, weltweite Evangeliumsverkündigung und dann Vers 14 das Ende. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Und wenn Sie diese Liste durchlesen, der Endzeit-Kennzeichen, dann sagen Sie, na hör mal, das haben wir doch schon immer gehabt, Hungersnöte, Kriege, Kriegsnachrichten und diese Dinge. Das stimmt. Der Herr sagt auch nicht, es wird nur dann sein in der letzten Zeit, sondern er sagt, es wird besonders intensiv und gehäuft und prägnant und deutlich sein. Und manches allerdings auch nur in der Endzeit. Hunger, Kriege und solche Dinge sind natürlich Zeichen der gefallenen Welt. Und seit der Mensch gefallen ist, gab es diese Dinge. Aber eben kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, wo das Böse maximal ausreift, wo eine Zeit kommt, wo du sagst, es ist nicht mehr schön. Also ich bin jetzt 51, ich muss sagen, vielleicht ist auch das Alter, es ist nicht mehr schön, oder? Es ist Zeit, dass der Herr Ende macht. Es ist, also gut, man muss da vorsichtig sein mit seiner subjektiven Empfinden und mit dem, was einen persönlich da bewegt. Es geht ja um viel mehr. Das ist ja Projekt Weltrettung. Da kann ja nicht ein Einzelner sagen, mir reicht's, Herr, mach End. Das ist ja nicht der Maßstab. Na Peter, das denken wir genau gleich, denke ich mal. Ne? Aber so, ich habe den Eindruck, es wird immer, und wir werden das auch sehen, es wird immer kälter in der Welt. Und das wird sicherlich noch massiv zunehmen. Ich habe solch ein Gespräch mit jemandem geführt, habe ich gesagt, meine Herren, wenn die Saat einmal voll aufgeht, die jetzt gesät wird in der Gesellschaft, dann gut Nacht um fünf. Aber wir sollen nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern unsere Häupter erheben und sagen, das ist auch eine einzigartige Chance. Und Heinrich Langenberg hat darauf hingewiesen, die Gemeinde braucht zur Vollendung genau die Verhältnisse. Also nicht jammern und klagen ist die richtige Reaktion, sondern zur Kenntnis nehmen und dann jetzt Kopf hoch und erst recht und ganze Sache und voran. Nehmen wir uns die ersten Endzeit-Kennzeichen vor, Kriege, Kriegsgerüchte, Empörungen, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und Himmelszeichen. Vers 6, schauen Sie nochmal mit rein in Ihre Bibel. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies ist aber der Anfang der Wehen. Und jetzt kommt eine besondere Schwierigkeit dazu, dass Matthäus nicht alles nennt und nicht alles berichtet und auch Lukas nicht und auch Markus nicht. Dann muss man immer alle drei nebeneinander legen und gucken, was wird da ergänzt und was kommt da von den anderen Evangelien dazu. Und deswegen muss ich jetzt Lukas 21 für eine Zusammenschau heranziehen. Da wird nämlich noch von Empörungen gesprochen. Wir gehen noch drauf ein. 21,9 und in Vers 11 von Seuchen und Zeichen vom Himmel, die Matthäus so nicht nennt. Also fangen wir mit den Kriegen und Kriegsgerüchten an. Und immer im Hinterkopf haben, Endzeit im weiteren Sinne, seit Jesus gekommen ist, ins Fleisch, bis er wiederkommt. Endzeit im engeren Sinn, seit 1882 und Letztzeit die letzten 7 Jahre. Also jetzt Zeichen der Endzeit im engeren Sinn, seit 1882. Und bei allen Zeichen müssen wir gucken, was ist da jetzt besonders gewesen. Und da fällt schon mal auf, es gab 2 Weltkriege. Selbst der im Geschichtsunterricht nicht so besonders aufgepasst hat, das kriegt man noch hin. 2 Weltkriege, manche sagen, wir sind schon im 3. Rohstoffkrieg, Währungskrieg, Cyber War, muss wohl kein Panzer mehr hinschicken, um jemanden fertig zu machen. Kann sein, aber die 2 Weltkriege waren eindeutig natürlich nach 1882. Zum ersten Mal waren es wirkliche Massenkriege, wo mehr oder weniger alle 5 Kontinente involviert waren. Und es gab auch Kriegsnachrichten von weit her. Pearl Harbor, es wurde mehr als einmal verfilmt, wo die, welche Flotte war es denn eigentlich, irgendeine Pazifikflotte, die da stationiert war und von den Japanern da angegriffen wurde. Kriegsnachrichten, auch heute haben wir ja Kriegsnachrichten, aber das ganz Markante sind die 2 Weltkriege, die so noch nie gegeben hat. Erster Weltkrieg mit 20 Millionen Toten, 2. Weltkrieg mit 60 bis 70 Millionen Toten. Und dann das nächste, was genannt wird, sind Akatastasia, Empörungen, Revolution, ja, da leuchten ja manche Augen. Und man kann sagen, das 20., 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Revolution. Über 50 Revolutionen haben in dieser Zeit stattgefunden. Man kann von Markus 13, Vers 8 noch die Tarachei, die Unruhen, dazurechnen. Also es geht um Zustände, Aufstände, Revolution, Unfrieden, Chaos, Unordnung. Das ist damit gemeint. Und da war es sehr gehäuft im 20., 21. Jahrhundert. Ich erinnere mal an die ganz, ganz großen, ab 1911 in China, dann vor allem später unter Mao Zedong 1949. Da redet man nicht von einer Kleinigkeit. Im Zuge des großen Schrittes sind, wir werden es gleich noch genauer sehen, Dutzende Millionen Menschen umgekommen. Und dann haben wir natürlich 1919 die russische Revolution, Millionen kamen in die Knechtschaft, in Mexiko, in Kuba, in Syrien, Iran, Tunesien, Ägypten, in vielen asiatischen, afrikanischen Ländern. Also wir können sagen, wirklich, Sie müssten es ja selber dann einmal nachprüfen. Aber das 20., 21. Jahrhundert war das Zeitalter der Empörungen, der Unruhen, der Revolutionen. Und dann spricht der Herr noch von Limoi, von Hungersnöten an verschiedenen Orten. Und die Welt hat noch nie solche Hungerkatastrophen gesehen, wie, ich sage noch einmal, seit 1882. Das hing natürlich auch mit den Weltkriegen zusammen. Ich kann mich noch gut an meine Oma erinnern, die ist schon über 20 Jahre oder so 20 Jahre gestorben. Und meine Oma sagt immer, Bub, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, sie ist geboren 1910, ist, was den Hunger und das betrifft, viel schlimmer gewesen wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Mag lokal unterschiedlich gewesen sein, aber es gab ungeheure Hungersnöte. Auch natürlich wegen den Revolutionen in Russland, in der Ukraine, 1932, 1933 mit 8 Millionen Toten. Dann habe ich Mao Zedong, der ja sozusagen eine Landwirtschaftsnation wie China in eine Industrienation mit brachialer Gewalt überführen wollte. Und das führte zu Hungersnöten. Und man schätzt, dass ca. 43 Millionen zwischen 1958 und 1962 umgekommen sind. 43 Millionen verhungert sind. Und von Afrika und Asien ganz zu schweigen. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert des chronischen Hungers. Sicherlich hängt es auch mit der Weltbevölkerungsentwicklung zusammen. Wir haben um 1900 1,6 Milliarden Menschen, heute sind wir 7,5 circa. Aber es wäre ein leichtes, ich habe die Zahl gehört, ich kann es nicht selber nachrechnen, aber sehr glaubhaft, es wäre ein leichtes, auch heute, ohne dass man noch viel steigert, 20 Milliarden Menschen zu ernähren. Aber wissen Sie, warum das nicht funktioniert? Wir haben ein Verteilungsproblem. Und durch Korruption und andere Dinge geht viel Nahrungsmittel eben auch verloren. Und dann vor allem auch durch die Veredelungskette. Ich weiß nicht, ob Sie von der Veredelungskette schon mal gehört haben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wir verfüttern ja viele Kalorien Getreide an Rinder und an Schweine zur Fleischerzeugung. Und da ist das Verhältnis, ich weiß nicht mehr wie, aber also ich sage jetzt mal eine Zahl, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber so irgendwie so in die Richtung. Sie brauchen 15 Kalorien Getreide, um eine Kalorie Fleisch zu erzeugen. Also verschwindet es, ist jetzt angenommen, so aber um den Dreh wird es gewesen sein, müssen Sie 15 Mal mehr verfüttern, wie Sie haben. Veredelung. Je luxuriöser und je wohlhabender die Menschen werden, das kommt in China und in Indien jedenfalls zumindest für das obere Drittel auch, desto höher sind die Ansprüche und desto mehr wird eben auch verbraucht durch die Veredelungskette. Man schätzt, dass heute 1 Milliarde Menschen weltweit Hunger leiden. 1 Milliarde Menschen. Das muss ich mal vorstellen. Und das in einer Zeit, wo das überhaupt nicht sein müsste. Also das 20. Jahrhundert. Herr sagt, es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Und er spricht auch von Leumäu, von Seuchen. Auch da gab es gleich nach dem Ersten Weltkrieg und der Russischen Revolution die spanische Grippe mit 50 bis 100 Millionen Toten. Hepatitis B und C, die Pocken, da haben sich 50 Millionen infiziert, die wohl auch gestorben sind. Und dann haben wir natürlich ganz aktuell, also aktuell, da meine ich jetzt in Jahrzehnten gedacht, AIDS. Nicht nur erinnern, so 80er Jahre, die ganze Diskussion, AIDS, eine Geißel Gottes und so weiter, ging auch unter Christen so ein bisschen hin und her. Und das so ein bisschen auch vergessen, aber das ist ständig da. Also man schätzt, dass es heute etwa, also 2012 sind die Zahlen, 35,3 Millionen HIV-Positive gibt und jedes Jahr circa 3,4 Millionen Neuinfektionen. Eine Seuche. Und man schätzt die Gesamtzahl, jedes Jahr sterben 1,9 Millionen Menschen an AIDS. Und die Gesamtzahl schätzt man auf 36 Millionen. Also ungeheure Zahlen. Und wir spüren, wie der Herr diese Zeit auch genau im Visier hatte und meinte. Und das wird sich vielleicht noch steigern. Wird ja mal in der Offenbarung von wilden Tieren gesprochen. Ich dachte, was, wenn du heute eine Knarre hast, da kann doch ein Elefant kommen, wenn das Gewehr stark genug ist, boing, liegt selbst der Dickste am Boden. Ne? Aber ohne zu sehr auf diese Mini-Welt der Viren und Bakterien einzugehen, es gibt auch wilde Tiere, die sind winzig, winzig klein, aber haben verheerende Wirkung. Vielleicht wird sogar dann durch bestimmte Katastrophen so weit kommt, dass die Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, sich über das Überhandnehmen von wilden Tieren zu schützen. Oder, also das ist jetzt mal so reine Überlegung, steht nicht in der Bibel, aber ich habe mir nur immer überlegt, wie kann das gehen mit den wilden Tieren, was kann da gemeint sein, was mich nicht überraschen würde, wenn es doch irgendwann doch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gelingen würde, aus irgendeinem Saurier-Ei oder sowas, was man da findet, so ein Viech wieder zu reproduzieren. Und dass wir erst so eine Art Park haben und die dann nachher auch ausbüchsen, ja. Keine Angst, nicht, dass sie sagen, ich fahre jetzt nicht mehr heim, wenn es dunkel wird, vielleicht kommen mir der Tyrannosaurus Rex entgegen. Ich weiß es nicht, aber es kann Dinge geben, von denen wir heute sagen, das ist ja, also das gibt's ja nicht. Ja? Wenn Sie vor 300 Jahren einem Menschen gesagt hätten, man kann sich mit einem 50-Tonnen-Gerät können sich 300, 400 Menschen in die Luft bewegen, von Europa nach Amerika fliegen, hätte er gesagt, du Spinnchen. Ich weiß noch, Napoleon hat gesagt, Feuer unter Deck eines Schiffes zur Dampfschifffahrt. Verrückt! Ja, IBM-Chef 1943, die Welt braucht nicht mehr wie 5 Computer. Ja, wir sind halt immer, das habe ich schon allein bei mir daheim. Vielleicht hat er mich als die Welt verstanden. Ja, also, wir sind immer auch Kind unserer Zeit. Klar, es kommt immer anders, wie man dann denkt, aber die Erfahrung und das, was wir von der Bibel als bereits erfüllt sehen, beim ersten Kommen Jesu lehrt, die Dinge vollziehen sich wörtlich und buchstäblicher, wie man gedacht hat. Und da ist sicherlich noch einiges mehr. Jetzt zu den Seismoi, den Erdbeben. Natürlich hat sie schon immer gegeben, aber durch die Mehrzahl der Menschen ist es heute natürlich viel verheerender, weil, komisch, viele Menschen genau an den neuralgischen Punkten dieser Erde wohnen. Wenn Sie einmal so im Internet oder sonst wo sich eine Karte dieser Kontinentalplatten und wo die sich reiben und schieben, das ist ja diese Ursache, die äußere Ursache, die innere ist eine andere, sehen, dann sehen Sie, das ist also zum Beispiel in Kalifornien, ja, da, Los Angeles, höchst erdbebengefährdet, China, Türkei, und also sind allesamt oder vielfach Gebiete, wo sehr, sehr viele Menschen leben. Es gab seit 1882 ungeheure schwere Beben in Indien, ich will mal ein paar nennen, 155 schwere Beben kann man seit 1882 zählen. In Indien 19.000 Tote, 1905, 1908 Messina, 70, 80, vielleicht auch 83.000 Tote. Genau, wenn ich es richtig weiß, 120 Jahre nach dem letzten Erdbeben in Messina. Und ich habe schon mal gesagt, das haben andere ausgegraben, dass da in einem Witzblatt folgendes Gedicht erschienen ist. Am 20. Dezember 1908, das Erdbeben war am 28. Dezember 1908, also 8 Tage vorher. Und da hat ein Witzbold, in Anführungszeichen muss sagen, ein Spötter, folgendes geschrieben. In Messina, o du kleines Kindlein, das nicht wahrer Mensch allein, nein, auch wahrer Gott will sein. Um deines Kreuzes willen begehren wir, deine Stimme zu hören. Bezeug dich uns, die wir leben, schick uns ein Erdbeben. Und Gott lässt sich nicht spotten. Also in dem Fall muss man das sagen. 83.000 Tote von 150.000 Einwohnern. Die gesamte Familie des Verfassers kam um. Er selber überlebte, verfiel dem Wahnsinn. Was der Mensch sieht, das wird auch ernten. Aber weiter zu schweren Erdbeben. 1920 China 200.000, 23 Japan 125.000, 27 China 41.000 Tote. Und jetzt springe ich gleich mal in unsere Zeit. Erinnern Sie sich noch an das Seebeben, das den Tsunami ausgelöst hat in Indonesien. 2004 circa 230.000 Tote. Und dann noch größer, auch noch gar nicht lang her, 2010 Haiti mit über 300.000 Toten. Ein Ausleger sagt, ohne die Bibel wird man anfangs gar nicht bemerken, dass sich hier das Weltende ankündigt. Es wird ganz einfache physikalische Erklärungen geben, zum Beispiel Weiterbewegung der Kontinentalschollen. Gegen Ende wird sich aber auch außerhalb der Gemeinde die schreckliche Ahnung verbreiten, dass die Erde ihrem Ende zueilt. Wir kommen zum nächsten Zeichen. Große Zeichen vom Himmel. Offensichtlich kurz vorm Ende, da Matthäus 24, 29 davon spricht, dass es nach der Drangsal geschieht, haben wir Zeichen vom Himmel. Ja, was ist das? Da wird in der Bibel von einer schwarzen Sonne berichtet. Können Sie sich an die letzte partielle Sonnenfinsternis erinnern? Das ist jetzt, glaube ich, so 2 Monate her, oder? Kann es sein? 2, 3 Monate? Es hat irgendwie etwas Unheimliches. Man kann verstehen, dass der unaufgeklärte, nicht orientierte Mensch irgendwas in der Götterwelt da vermutet hat. Ja? War schon immer unheimlich, so Sonnenfinsternis. Ich habe also unsere Katze beobachtet, dachte ich, vielleicht kann ich hier wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen. Die hat ja nicht besonders verhalten, war ja auch nur eine partielle Sonnenfinsternis. Aber es hat irgendetwas. Aber ganz zum Ende, und es steht mehrfach in den Propheten, wird die Sonne schwarz wie ein Sack sein. Schwarz wie ein Sack. Vorher heißt es übrigens in der Offenbarung, und da knüpfe ich an die letzten Tage an, es wird eine große Hitze sein. Können Sie sich das einmal vorstellen? Ja gut, da ist das jetzt noch nichts. Ich habe einen Freund, der im Niger eben als Pastor arbeitet, als Missionar, hat uns geschrieben, wir haben jetzt, also jetzt ist schon wieder ein bisschen kühler geworden, jetzt haben sie nur noch 35, 38 Grad, aber die Hochzeit war so 45 Grad und um mehr. Und er sagt, trotz Klimaanlage kriegen wir es nachts nicht unter 30 Grad. Und stellen Sie sich mal vor, dann wird doch der Strom ausfallen und Sie haben kein richtiges Wasser. Tja, mir reicht schon nach 3 Tagen, ehrlich. Große Dinge, Sternenfall. Irgendwie wackelt die Himmelsmechanik, können wir uns noch nicht vorstellen. Ich will Ihnen mal 2 Stellen nennen. Oder ich lese zunächst mal Matthäus 24, 29. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Da werden selbst die sichersten und die stolzesten Menschen, die allem trotzen und über alles erhaben angeblich sind, wackelige Knie bekommen. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Erfüllung. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ist das 20., 21. Jahrhundert, also nach 1882, nicht auch das Jahrhundert oder die Jahrhunderte, wo der Mensch sich in die Lüfte erhoben hat? An den Lufthimmel? Gab es ja noch nie. Gab es noch nie, dass man oben einen Punkt sieht und sagt, ach, Flugzeug. Nachts kann man sogar die ISS, die Raumstation manchmal vorbeizischen sehen, ja, oder einen Satelliten, wenn man weiß, wo sie sind, Zeichen am Himmel. In Obadja 4 heißt es, dass der Herrscher der letzten Zeit sein Nest zwischen die Sterne setzen wird. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang ist. In Daniel 8 heißt es, vom kleinen Horn des der Antichrist, 8 Vers 10, und es wuchs bis an das Heer des Himmels und es warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Das nächste Zeichen, Christenverfolgung. Verführung haben wir ja schon ausführlich besprochen. Christenverfolgung, Zunahme der Gesetzlosigkeit, Erkalten der Liebe. Dann haben sie es überstanden. Aber es steht uns nicht zu, wenn der Herr sagt, das sind Alarmzeichen, das wir sagen, interessiert mich nicht. Das steht uns einfach nicht zu. Der Herr uns warnen möchte, dann müssen wir schon das ernst nehmen und mal prüfen, ob die Zeit da ist. Also ich lese nochmal Vers 9, 10, 11, 12. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern, Verfolgung, euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen, also um des Namens Jesu willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Na, ob es jetzt, geht sicherlich auch in die Drangsal Jakobs hinein, aber auch vorher. Wir werden einander hassen. Der Druck wird zu groß sein. An anderer Stelle heißt sogar, dass Familienmitglieder einander überliefern. Aus Angst. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Jetzt geht es ganz zum Schluss zu und wir spüren, neben der Verführung, die immer präsent ist, kommt dann auch der Druck. Der ist ja heute schon da in vielen Ländern. Wir haben ab den 1920er massive Christenverfolgung, wie sie noch nie in der Geschichte waren. Man denkt immer im Römischen Reich, aber wenn man sich das mal anschaut, dann haben wir bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts überhaupt keine imperiumsweite Verfolgung von Christen. Es waren immer zum Beispiel bei der vielleicht bekanntesten Christenverfolgung durch Cäsar Nero, wo ja Petrus der Legende nach kopfüber gekreuzigt wurde, weil er selber sagte, ich bin nicht wert, so zu sterben wie mein Herr. Da haben sie ihn andersrum gekreuzigt. Und Paulus geköpft wurde. Bei dieser neronischen Verfolgung, da sind schätzungsweise 900 bis 1000 Christen umgekommen. Schrecklich, aber es war jetzt nicht eine Riesensache. Die gab es dann erst im 3. Jahrhundert. Aber es ist alles nichts gegenüber dem 20. und 21. Jahrhundert. Wir leben wirklich in der Zeit, wo die Christenverfolgung wie nie zuvor auf der Welt ist. Ich nenne Ihnen mal ein paar Zahlen. In kommunistischen Ländern kamen Millionen Christen um. Sie wurden in die Gulags verschleppt. Allein zwischen 1917 und 40 kamen 120.000 Priester, Nonnen und so weiter in UdSSR um. In China war der Atheismus Staatsdoktrin. Nordkorea ist laut dem Weltverfolgungsindex von Open Doors seit Jahren der Staat, der die Christen am meisten verfolgt. Und da müssen wir natürlich auch an die islamischen Länder denken. Von 10 Staaten, die im Weltverfolgungsindex ganz vorne stehen, sind 9 islamische Staaten. Und wir müssen auch an die Zeit zum Beispiel denken, des Islam im Osmanischen Reich, es war jetzt nicht immer alles wirklich Glaubende, aber zumindest Namenschristen. Es ging gegen das Christentum. Der Völkermord an den Armeniern, dürfen Sie aber in der Türkei nicht sagen, sonst haben Sie ein Problem, wenn Sie da von Völkermord reden. Der erste Völkermord in der Geschichte. Man schätzt zwischen 300 und 1,5 Millionen Toten. Plus tausende Aramäer, aramäische Christen. Es ist wunderbar, wenn Sie mal ein Treffen, ich habe mir was bestellt und der Mann liefert es und ich sage, Mensch, wo kommen Sie denn her und so? Ja, es ist Aramäer aus Syrien und da müssen Sie unbedingt ein Gespräch suchen. Total interessant, der spricht nämlich noch, wenn er es kann, Aramäisch, die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Hat man dann Vaterunser gesagt in Aramäisch oder zumindest hat er begonnen. Und das ist hochinteressant, die aramäischen Christen, das ist sozusagen, ich will nicht sagen die Wiege der Christenheit, aber ganz, ganz am Anfang stehen die. Und seit 2000 Jahren und jetzt auch mit IS und diesen ganzen Sachen verschwinden da 2000 Jahre alte Gemeinden. Und wir sollten unser Haupt nicht so steil emporheben, ja, die wissen ja nicht so gut Bescheid wie mir. Der Bischof dort in einer Stadt hat gesagt, wir sollten ja zum Islam konvertieren. Das werden wir nie tun. Lieber sterben wir. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Gegenwärtig ist das Christentum die weltweit am stärksten unterdrückte Religionsgemeinschaft. Open Doors schätzt, hören Sie mal die Zahl an, weltweit, während wir so friedlich sitzen, ein bisschen vor uns hinschwitzen, okay, aber von Verfolgung ist ja keine Rede auf der Langensteinbachhöhe, weltweit circa 100 Millionen Christen in über 50 Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt, vergewaltigt, Gefängnis, Tod. David Barrett schätzt 100.000 Märtyrer pro Jahr. Andere Schätzungen sind zwei Soziologen von Cambridge, gehen sogar von 130 bis 170.000 Märtyrer jedes Jahr. Jedes Jahr. Und dann kommen wir zu den letzten drei Endzeit-Kennzeichen der Anomia. Jetzt kriegen wir ja auch so ein bisschen abnormal. Anomia ist die Gesetzlosigkeit. Die Anomia. Man wird alles über Bord werfen. Gott braucht es nicht mehr. Seine Gebote und seine Regeln wollen wir nicht mehr. Lasst uns zerreißen seine Bande und seine Seile. Wir wollen frei sein. Wir wollen das Leben genießen. Und Gott und seine Gebote hindern uns nur daran. Götzendienst, Anbetung des Antichristen ganz am Ende und des Mammons. Es hat mal einer gedichtet, wenn die Menschen gottlos leben, sind die Sitten zügellos, die Lügen grenzenlos, die Mode schamlos, die Verbrechen maßlos, die Völker friedlos, die Schulden zahllos, die Regierungen ratlos, die Politik charakterlos, die Beratung ergebnislos, die Konferenzen endlos, die Aussichten trostlos. Es werden alle Gebote heute gebrochen, insbesondere auch vom christlichen Abendland. Der Name Gottes wird missbraucht, gelästert, ist klar. Der Herr sagt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Da werden alte Menschen zunehmend als störend und finanzielle Belastung wahrgenommen, die am besten schnell den Freitod wählen sollen. Da wird die Familienstruktur in allen möglichen und unmöglichen geschlechtlichen Kombinationen aufgelöst. Der Herr sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Da wird abgetrieben, gemordet, gehurt. Gott sagt, du sollst nicht morden, totschlagen und Ehe brechen. Da wird betrogen, gelogen und durch betrügerische Finanzstrukturen ganze Völker ausgeraubt und bestohlen. Gott sagt, du sollst nicht stehlen, keine Meineide leisten und begehren, was dein Nächster besitzt. Klar, war immer schon in der Welt, das ist der gefallene Mensch, aber es reift eben aus. Und jetzt kommt der Knackpunkt des heutigen Abends. Das ist nicht einmal in erster Linie der Welt gesagt, sondern uns, den Christen. Die Anomia ist in der Welt und sie reift auch in der Welt aus, aber die Gesetzlosigkeit wird vor allem auf die Christen bezogen. Sie sind immer liberaler, sie nehmen es immer lockerer, sie weichen immer mehr ab und das führt zum endzeitlichen Abfall. Und das hängt mit dem nächsten, dem vorletzten Zeichen, das ich behandeln will, zusammen, dem Erkalten der Liebe. Ich habe mich schon früher gefragt, warum steht hier eigentlich nicht erkaltender, ich muss jetzt umschreiben, der freundschaftlichen Liebe, der Filet, der natürlichen Liebe, die jeder Mensch hat, zum Beispiel eine Mutter zum Kind. Nein, hier steht der Terminus technicus, hier steht der Begriff für die göttliche Liebe, die Agape wird erkalten. Da habe ich schon damals gefragt, sag einmal, Agape hat doch die Welt gar nicht, das ist doch ein Geschenk Gottes an die Seinen. Die Liebe, die Agape ist ausgegossen, die göttliche Liebe, die opferbereite Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Und von der steht, sie wird erkalten. Und wissen Sie was? Die Gesetzlosigkeit ist die Causa, ist die Ursache, der Grund für das Erkalten der Liebe. Gerhard Mayer bringt es so in Verbindung, er sagt, unter Christen breitet sich die Gesetzlosigkeit aus. Hat er schon vor über 20 Jahren geschrieben. Das heißt, das Evangelium wird vom Gesetz Gottes gelöst. Also er meint Gesetz Gottes als im Sinne von Lebensordnung, von den Lebenslinien Gottes. Ich war heute Nachmittag beschäftigt mit dem Paradies Gottes. Und da habe ich dann festgestellt, das ist interessant. Ich will ja meine Predigt jetzt nicht vorgreifen, die ich irgendwann halten werde, aber es ist interessant, dass zum Paradies ein Gebot gehört. Nicht nur, du darfst das, sondern machst das und wenn du dazu Lust hast, dann machst du das und so. Sondern da heißt plötzlich auch, du sollst nicht. Nicht im gefallenen Zustand. Paradiesische Ordnung in der Gemeinschaft Theo mit Gott. Du sollst nicht. Das sollte uns zu denken geben, zu schnell zu sagen, ah, alles gesetzlich, nicht Evangelium, nicht in der Freiheit. Das ist der Deckmantel der Anomia und führt zum Erkalten der Liebe. Oder kann sein, sagen wir es mal so. Also weiter jetzt Gerhard Mayer. Es wird gelöst, der Zusammenhang zwischen Evangelium und Gesetz Gottes und damit zur flachen, billigen Gnade, die unter dem schwammigen Begriff Freiheit alles erlaubt. Ha, so haben halt die dummen Alten gedacht. Heute sind wir da weiter. Da läuten bei mir schon immer alle Alarmglocken. Ich habe mal zu jemandem gesagt, war ein anderer Verkündiger, der meinte, man könnte jetzt was ganz Neues in der Gemeinde, ich will nicht sagen, um was es geht. Dann habe ich gesagt, also ich bin grundsätzlich offen, mich korrigieren zu lassen vom Wort Gottes. Ich habe mich schon oft geirrt, aber das macht mich jetzt schon stutzig. Dann hätten diese Sache, die ich jetzt nicht sagen will, um was es geht, hätten die Christen 2000 Jahre falsch verstanden. Und jetzt kommen wir und sagen, so ist wirklich. Und es ist doch möglich. Das macht mich, da läuten bei mir die Alarmglocken. Bei Ihnen auch? Kann ja trotzdem sein, dass die Christen das bisher falsch verstanden haben. Aber da läuten bei mir die Alarmglocken. Wenn wir, die letzte Generation, stolz und erhaben über alle anderen Christen sagen, wir haben es besser verstanden, wir wissen Bescheid, das geht doch alles so. Die Gesetzlosigkeit, und da war Gerhard Mayer ist ein echter Prophet, muss ich sagen. Die Gesetzlosigkeit wird sich oft im Bereich der Sexualität und Ehe auswirken. Sie wird das Prinzip Liebe auf ihre Fahnen schreiben, aber gerade deshalb wird die Liebe erkalten. Die Liebe erkaltet dann, wenn sie sich von der Bindung an Gottes Gebote emanzipiert. Wörtlich übersetzt heißt es die Liebe der vielen. Das müssen Sie mal, und wenn Sie nur einen Gedanken mitnehmen heute Abend, das müssen Sie sich mal wirklich überlegen. Der Herr sagt, so wird es sein. Das wird zum großen Abfall unter den Christen führen. Herr Mayer sagt so, es ist die Mehrzahl der Christen. Der letzte Punkt, weltweite Evangeliumsverkündigung. Und dieses, so heißt es Vers 14, Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Also es geht um die Botschaft des hereinbrechenden Gottesreiches und der Einladung dazu. Jesus prophezeit weltweite Mission, nicht weltweite Bekehrung. Er sagt nicht, und die werden alle umkehren und dann und so, es wird dann durch die emergente Bewegung zur Transformation der Gesellschaft kommen, wir werden christliche Völker haben. Das sagt er nicht. Er sagt, das Wort, das Evangelium wird hinausgehen. Und es ist interessant, wenn wir jetzt wieder an unsere Endzeit im engeren Sinn denken, dass zum ersten Mal in der Geschichte wirklich fast alle Menschen, fast alle Völker, alle Menschen kann man ja nicht sagen, weil ja viele schon gestorben sind, aber fast alle Völker vom Evangelium erreicht sind. Ich habe mir mal von einem Forschungszentrum Daten gesehen und gefunden, das US-Zentrum für Weltmission in Pasadena in Kalifornien. Und sie sagen, bis zum Jahr 2020 kann der Missionsbefehl Jesu Christi erfüllt werden und das Evangelium allen Völkern gebracht sein. 2020. Später, wenn diese Entwicklung anhalte, können Christen zum ersten Mal davon ausgehen, dass der Missionsbefehl zu ihrer Lebzeit erfüllt werde. Man sei diesem Ziel heute näher als in jeder vorhergehenden Generation. Also das waren die Endzeit-Kennzeichen. Und jetzt müssen wir einen Schluss ziehen. Jetzt haben wir die also so betrachtet und haben uns gefragt, sind die jetzt eigentlich erfüllt, sind die nicht erfüllt? Leben wir in der Endzeit? Wie weit ist in der Zeit? Die Jünger haben ja gesagt, Herr, wann kommt das Ende? Wann kommst du und damit das Ende der gegenwärtigen Weltzeit? Und wir müssen sagen, eigentlich sind mehr oder weniger fast alle Zeichen eingetreten oder sind gerade dabei, sich zu erfüllen. Wenige wie die Himmelszeichen stehen noch aus. Conclusio, der Herr ist sehr nahe. Was heißt es? Das heißt, es kann alles sehr schnell gehen und in den nächsten 10, 20 Jahren erleben wir das Ende. Es kann aber auch noch 50, 60 Jahre gehen. Sehr nahe ist natürlich bezogen auf die gesamte Heilsgeschichte. Aber es ist, wir leben wirklich in der letzten Zeit. Und da gilt es mal aufzuwachen und Konsequenzen zu ziehen. Und das will ich noch ein paar Minuten zumindest anreißen. Man könnte jetzt ja sagen, okay, also jetzt weiß ich das alles. Der Mann hat mir aber einen Schreck eingejagt, aber zum Glück gibt es nachher im Bistro noch was. Nein, also so, jetzt müssen wir ja sagen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich? Und ich denke, das muss Konsequenzen haben in unserem Leben. Natürlich könnte man jetzt darüber sprechen, dass man sich bereit macht für die Entrückung, für das Kommen Jesu zur Gemeinde. Man könnte thematisieren, die Bedeutung des Evangeliums einer taumelnden, untergehenden Welt zu sagen. Oder man könnte auch darüber sprechen, die absolute Notwendigkeit, Christen in der Verfolgung beizustehen. Zum Beispiel Hilfsaktion Märtyrerkirche. Das nicht bloß sagt ja die Armen in Nordkorea und die Armen im Iran und die Armen dort, sondern dass man da neben dem Gebet vielleicht auch finanzielle Mittel hingibt und vielleicht auch mal das ein oder andere mehr tut. Nicht nur einfach feststellt, ah, das ist jetzt so. Na, mich betrifft es ja nicht. Aber ich möchte den Fokus noch einmal auf die Anomia legen, weil ich glaube, das ist der Knackpunkt und da mogeln wir uns gern drumherum. Die geistliche Lauheit, die sich in der Christenheit durchfrisst. Und darum habe ich diesen letzten Punkt genannt, klaren Weg gehen, Gottes Wort und seine Gebote festhalten. Und ich möchte es mit zwei Sendschreiben beschreiben, die ich nur ganz kurz skizziere. Festhalten und am Wort bleiben und bewahren wie Philadelphia oder lau sein wie Laodicea. Die eine, Philadelphia, lebte trotz enormem äußeren Druck konsequent ihren Glauben. Die andere war so angepasst und kompatibel mit dem herrschenden Zeitgeist, dass sie weder von der Welt sich abhob, noch in der Gesellschaft aneckte. Und da sind wir schon am Punkt, wenn ich an die Konferenzteilnehmer in Erinnerung rufe, Ulrich Barzani, Samstagnachmittag und Samstagabend. Hat da einige Punkte genannt, insbesondere dann auch im Bereich der Sexualität. Und merken Sie nicht, ich will jetzt nicht sagen der Mainstream, aber manchmal möchte ich es doch schon fast sagen, versucht jetzt irgendwie noch kompatibel zu sein und irgendwie doch das noch in die Bibel reinzukriegen. Und es geht doch irgendwie alles. Die Versuchung ist da. Wer will schon Außenseiter sein? Das Hinschreiben an Laodicea wird in einer englischen Übersetzung überschrieben to the complacent church, das heißt an die selbstgefällige, zufriedene, von sich selbst eingenommene Gemeinde. Sie ist vollkommen von sich überzeugt, sie hält sich total überlegen, insbesondere gegenüber früheren Christengenerationen. Und sie ist völlig blind und merkt nicht, dass sie eigentlich auf dem absoluten Holzweg ist. Gibt es sowas? Ist es möglich? Gibt es vielleicht auch im eigenen Leben? In keinem Sendschreiben so eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und der Herr redet Tacheles. Er redet sogar vom Ausspeien. Er sagt, du bildest dir sonst was ein und hältst dich überlegen allen anderen Christengenerationen vor dir. Und im gewissen Sinn ist es die stolze Endzeitgeneration. Laodicea ist gekennzeichnet von Lauheit, geistlichem Selbstbetrug. Sie häuft sich ihre Lehrer auf. Sie beklatscht die, die sie gern hören will. Das ist auch ein Kennzeichen. Sie will die Wahrheit nicht mehr. Sie erträgt die Wahrheit nicht mehr. Die Wahrheit ist zu herausfordernd. Die Wahrheit stellt sie vor der Entscheidung. Lieber weiter schlafen und wieder, lieber sich weiter ständig streichen lassen. Ist schon alles okay. Das haben die falschen Propheten im alten Bund immer gemacht. Der Herr ist nicht gegen euch. Der Herr hat kein Problem mit euch. Kein Pfeil wird in die Stadt kommen. Friede, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede, sagt der wahre Prophet. Sicherlich, wir als Gemeinde sind nicht von den Drohworten bedroht. Aber wir müssen doch einmal auch wirklich uns ins Licht stellen. Ich brauche nichts. Spirit of proud independence, sagt ein Ausleger. Der stolze Geist der Unabhängigkeit. Und jetzt auf der anderen Seite, Philadelphia, die Mustergemeinde, die in der Gesellschaft gar nicht anerkannt war, die einen schweren Stand hatte, ungeheuren Druck hatte, waren den Handwerkerzünften, da gab es keine Aufträge. Und der Herr sagt, ihr wunderbare Dinge, es ist eine der Mustergemeinden des Neuen Testaments. Sie hat eine kleine Kraft und es ist ihre Stärke, weil sie sich ganz an den Herrn hängt. Und der Herr lobt bei ihr, sie hat Werke des Glaubens, sie hat den Namen Jesu bekannt. Ich habe jetzt neulich zum Bruder gesagt, du frag mal den oder den, das ist ein in der Öffentlichkeit bekannter Mensch, ob der mal hierher zu uns kommt. Traut sich nicht. Ich werfe jetzt da keinen Stein. Ich weiß, das ist nicht so einfach, sich zu outen dann an seiner Arbeitsstelle und so weiter. Ich bin Christ und so stehe ich. Traut sich nicht. Hat Glaubenswerke, hat Namen Jesu bekannt, nicht verleugnet. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt zur Anomia. Hat das Wort Gottes bewahrt. Und das heißt nicht bloß, dass man die Bibel so am Sonntag und am Mittwochabend, das tun ja viele auch schon immer, aber so mit der Bibel läuft, sondern dass man sich an Gottes Wort beugt und fragt, was sagt der Herr, was meint der Herr? Ihr wisst gar nicht, wie oft ich bete, Herr, zeig mir, was nicht in Ordnung ist. Ob ich mich dann da vielleicht doch manchmal verschließe, das ist ja noch eine zweite Sache, ja, man kann es beten und dann vielleicht. Aber mir ist das wirklich ein Anliegen. Ich möchte nicht einen schrägen Weg gehen, sondern ich möchte dann mich beugen. Wer das Wort bewahrt, der bewahrt auch der Herr. Wer das Wort verwirft, der verwirft auch der Herr. Wer sein Leben in Ehe, Familie, Beruf danach richtet, das ist die große Insight-Frage. Bin ich wirklich bereit, Gott zu dienen, Gott zu gehorchen? Mehr als Menschen. Oder ist mir Ansehen, Erfolg, Karriere, gesellschaftliche Stellung wichtiger? Muss ich ankommen? Muss ich in der Gemeinde ankommen? Sind das die wahren Propheten, die von allen auf die Schulter geklopft bekommen? Also die Frage, die sich vor uns stellt, eine der Fragen aus diesen Endzeit-Kennzeichen ist, kommt die Anomia in unser Leben? Frisst sich durch in vielen Fragen? Oder gehen wir einen klaren, strahlenden Weg des Evangeliums und der Liebe und der Konsequenz und des Gehorsams? Das gehört nämlich zusammen. Laodicea oder Philadelphia Christ, welchen Weg wollen wir gehen? Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort uns immer wieder auch herausfordert und vor Entscheidungen stellt. Du weißt, wie auch ich oft einfach so weiterwurschteln will und mich das manchmal stört, wenn du mich ja herausschüttelst aus der Bequemlichkeit, aus dem irgendwie sich durchwurschteln, sich doch nicht den eigentlichen Fragen stellen. Und ich danke dir und wir danken dir dafür, dass du das tust. Nicht, weil du gegen uns bist, sondern weil du für uns bist, weil du uns liebst und sagst, wir müssen an diesen Punkten ansetzen, wenn dein Leben gelingen soll. Und so danken wir dir, dass du uns mit deiner großen Endzeitrede einen Blick gegeben hast für die Verhältnisse, und wo wir uns darin bewähren und bewegen sollen, aber auch für deine großen Ziele, denn es endet ja nicht mit der Katastrophe, sondern mit dir und deiner Wiederkunft, deinem Reich des Lichtes. Und nun weißt du, was du beim Einzelnen angestoßen hast? Pack ihn da, lass ihn nicht los und ihn in dieser Sache vor dir stehen. Gepriesen seist du. Amen.